Symbolisiere das immer gern am Beispiel eines Schwammes.
Ich denke, ich bin so, wie ich bin, weil ich mir auch eingestehe, dass ich Schwächen habe.
Wenn man den nimmt, kann man den zusammenquetschen und kann ihn verformen, kann darauf rumhauen, kann ihn auf den Boden werfen.
Menschen sind keine Maschinen. Da können sie sich oben 10 Pfennig reinwerfen und unten kommt dann der Kaugummi raus.
Der Schwamm kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück.
Wir haben hier die ganzen Hochhäuser rechts und links. Wir können da einmal um die Ecke noch mit rumgehen. Und da sieht man eigentlich auch La Famille, Lieferservice, Croque und Pizza und alles. Und da treffen sich wirklich abends um diese Sommerzeit jetzt 20, 30, 40 Jugendliche. Junge Frauen, Mädchen, Männer, alles. Und hier links haben wir das Rondell. Ich war selber noch nie da drin. Angeblich ist unten, wenn man runtergeht, wie eine kleine Disco. Da passiert ganz, ganz viel, wenn wir rausgucken, hier auf diesem Platz auch Schlägereien. Frauen werden auch gehauen und. Also hier würde ich mich persönlich früh morgens um 5 nicht einmischen, sondern wir rufen von dem Balkon hier alle auch die Polizei an. Sofort.
Die Hochhaussiedlung Steilshoop im Nordosten Hamburgs hat den Ruf eines Problemviertels. Viele Arme, viele Migranten. Silke Ramuja Varajow ist das egal. Sie fühlt sich hier zu Hause und engagiert sich. Unter anderem bei STOP, Stadtteil ohne Partnergewalt. Einem Präventionsprojekt gegen häusliche Gewalt, das die Sozialwissenschaftlerin Sabine Stövesand aufgebaut hat. Überall in Steilshoop werben Ramuja Varajow und ihre Mitstreiterinnen dafür.
Also im Einkaufszentrum, da haben wir auch öfter schon einen Stand und verteilen Flyer und verteilen unsere Stopp-Gewalttaschen und sprechen die Leute an und durch meine Kinder und durch meine Aktion und dass ich wirklich überall präsent bin und auch im Fußballverein, da die Fußballmannschaft betreue, die ist ja auch noch dabei. Bin ich einfach bekannt und die sehen mich dann, hallo. Und die erkennen einen auch, wenn durch die Plakate, wir sind da auf den Plakaten und sind, ach, das ist die und die können wir ruhig ansprechen, die hilft uns vielleicht weiter.
Ihr Einsatz gegen Gewalt ist ihr wichtig, weil sie selber davon reichlich hatte in ihrem Leben. Davon erzählt sie in ihrem hellgrün gestrichenen Wohnflur. Silke Ramuja Varajow, 53 Jahre alt, blonder Pferdeschwanz, klein und agil, arbeitet als Erzieherin im Hort, als Kinderschutzfachkraft im Kindergarten, ist ehrenamtliche Familienberaterin und begleitet Flüchtlinge. Sie engagiert sich im Fußballverein, in der Antifa und natürlich bei Stopp Gewalt. Sie hat 7 Kinder, davon noch 3 bei sich zu Hause, ein Enkelkind und würde gerne ein Flüchtlingskind aufnehmen. Einer ihrer Söhne ist tot zur Welt gekommen und ihr erster Ehemann gestorben, während sie schwanger war. Die Kinder von insgesamt 4 Vätern hat sie alleine ernährt und großgezogen. 2-mal war sie mit Afrikanern, 1-mal mit einem Kubaner verheiratet. 2 der Männer hat sie davongejagt, als sie gewalttätig wurden.
Als es mir passiert ist, ich habe auch nie damit gerechnet, dass mir das passiert, haben meine Freundinnen einfach sofort funktioniert. Die eine kam sofort zu mir, ist mit mir zum Arzt, Attest, alles machen lassen. Die andere hat mit noch einer Freundin, die haben erstmal gleich das Schloss erneuert. Man durfte es eigentlich nicht, wir haben es gemacht, es war uns kackegal. Wir haben Schloss erneuert. Die Sachen haben die gepackt in der Zeit. Eine Freundin hat die Kinder auch mit zu ihren Kindern mit nach Hause genommen, ganz tüdelig. Oh, Mama hat noch was zu tun. Hallo. Das ist meine älteste Tochter. Das ist mein Enkel und dann das ist meine kleinste Tochter noch. Hi, Purzel.
2 ihrer Töchter und der 2-jährige Enkel kommen herein. Die Großmutter ist sichtlich stolz auf sie.
Omi hat was gekauft. Ein Bagger.
Ihre eigene Kindheit war ganz anders. Ihr Vater war ein angesehener Arzt in einem kleinen Ort in der Lüneburger Heide, Oberhaupt einer scheinbar heilen Familie. Zu Hause aber schlug er seine Kinder.
Ich war immer so und so die Frechste. Also ich habe hauptsächlich richtig viel gekriegt, weil ich wusste, er steht hinter der Tür und es knallt, wenn ich reingehe. Und so war es immer. Egal, was ich gemacht habe, ich habe immer richtig hintern voll mit dem Kleiderbügel, mit dem Holzlöffel, mit, wenn man so die Faust zusammen macht und den Mittelfinger so raussteckt, die Spitze, so Kopfnüsse verpasst und ja, oder auch mit so einem langen Riemen hinten den Hintern vollgehauen. Also ganz doll, weiß ich noch, so Handknöchel alle aufgeschlagen worden. Ich bin einfach weiter frech gewesen und habe immer weiter rebelliert. Sagst du
auch Hallo? Die Mutter, statt die Töchter zu verteidigen, verpetzte sie regelmäßig bei ihrem Mann. Was hilft einem Kind, das so ausgeliefert ist? Eine Vertraute.
Ja, ich sag immer Pflegemutter. Also das ist so eine Mutter, die eine Hausfrau, die morgens um 7 Uhr kam und abends um 8 Uhr ging. Also die hat sich eigentlich um uns immer gekümmert. Und die war da. Die war da, wenn ich mein erstes Reitturnier hatte. Die war da, als ich meine Periode gekriegt habe. Die war da beim ersten Liebeskummer. Da habe ich auch geschlafen. Also die hat mich aufgeklärt und. Die war oft da und da. Die hat auch gekuschelt und auch einen Arm genommen. So. Also es war schon eine ganz tolle Frau.
Ramu Yavarayov haute früh von zu Hause ab, schlug sich alleine durch, probierte verschiedene Wohngemeinschaften und alle Drogen aus, die Ende der 70er Jahre im Umlauf waren, machte mit 21 Jahren einen Entzug. Gut vorstellbar, dass die junge Frau ganz abgestürzt wäre, ist sie aber nicht. Warum?
Also ich habe da Stärken aufgebaut durch die Erniedrigung von meinem Vater. Habe ich einfach da schon angefangen, denke ich mir, kein anderer macht das.
Die Stärke allein reicht nicht. Es braucht zum Beispiel auch Vertraute, wie die einstige Pflegemutter, und ein gutes Netzwerk.
Meine Kraft kriege ich immer wieder durch meine Kinder. Ich habe ganz tolle Kinder, muss ich einfach sagen. Wir haben ganz, ganz starken Familienzusammenhalt. So, und ansonsten, weil ich viel für andere auch mache. Irgendwie so kriege ich, indem ich andere stärke, wieder für mich stärke, wo ich sage, guck mal, was du schaffst. Du hast wieder jemandem geholfen. Und dadurch bekomme ich einfach auch Kraft für mich.
Ramu Yavarayov ist ein optimistischer und tatkräftiger Mensch. Aber manchmal wird auch ihr alles zu viel. Es gibt Zeiten, in denen auch sie auf dem Sofa sitzt und weint, sagt sie, und eine Auszeit braucht. Überfordert fühlt sie sich davon, mit dem Gehalt einer Erzieherin ihre Kinder durchzubringen. Eine Herkulesaufgabe, die sie mit vielen alleinerziehenden Müttern teilt. Urlaub hat sie seit 7 Jahren nicht mehr gemacht.
Ich denke, ich bin so, wie ich bin, weil ich mir auch eingestehe, dass ich Schwächen habe, dass ich weinen darf, dass mir das alles passiert ist. Und es hat ja auch ewig gedauert, bis ich drüber sprechen konnte.
Die Widerstandskraft, die Ramu Yavarayov hilft, mit den Gewalterfahrungen, mit Schicksalsschlägen und ihren täglichen Herausforderungen fertig zu werden, nennen Fachleute Resilienz. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen. Resiliere steht für zurückspringen und wurde zunächst für bestimmte Materialien benutzt, erklärt die Psychologin Isabella Helmreich vom Deutschen Resilienzzentrum in Mainz.
Ich symbolisiere das immer gern am Beispiel eines Schwammes. So ein Schwamm kann man sich ja vorstellen wie in der Schule, die ekligen Tafelschwämme. Wenn man den nimmt, kann man den zusammenquetschen und kann ihn verformen, kann darauf rumhauen, kann ihn auf den Boden werfen und der Schwamm kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück.
Was die Resilienz eines Menschen ausmacht, hat in den 70er Jahren die US-amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner beschrieben. Sie hat die Lebenswege von rund 700 Kindern auf einer kleinen Hawaii-Insel erforscht und festgestellt, von denen, die in schwierigen Verhältnissen aufwuchsen, zum Beispiel krank, in Armut, ohne Eltern oder misshandelt wurden, entwickelte sich rund ein Drittel zu gesunden und erfolgreichen Erwachsenen.
Und da kamen sie eben auf diese Resilienzfaktoren, dass diese Kinder besondere Eigenschaften hatten, so individuelle Eigenschaften, dass die halt gut auf andere Menschen zugehen konnten, eine hohe Sozialkompetenz hatten, eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, also versucht haben, aus dieser misslichen Lage herauszukommen. Und einer der allerwichtigsten Faktoren, der sich auch in allen weiteren Studien immer wieder herausgestellt hat, dass die eine gute soziale Unterstützung hatten. Also die hatten eine Person in ihrem Leben, die sie unterstützt hat.
Noch vor rund 10 Jahren war der Begriff Resilienz nur in bestimmten Fachrichtungen bekannt, vor allem in der Förderung benachteiligter Kinder. Seitdem ist er in fast alle Lebensbereiche eingesickert, unter anderem in die Psychologie, in die Arbeitswelt und die Entwicklungspolitik.
Ja, das Schöne ist, es kann wirklich jeder lernen. Aber ich muss es natürlich auch wollen. Also das kommt nicht von alleine, sondern man muss natürlich dann auch was dafür tun.
Hunderte Resilienzratgeber werben etwa für die Strategie der Stehaufmenschen oder die 7 Schlüssel für mehr innere Stärke. Isabella Helmreich ermutigt dazu, solche Selbsthilfebücher zu lesen. Oder in einem Glückstagebuch jeden Abend 3 schöne Dinge zu notieren. Oder Dankbarkeit online zu trainieren mit der Dank-App. Oder das Achtsamkeitsgebet zu sprechen.
Also Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Die Stärke hinzunehmen bei den Dingen, die ich nicht verändern kann. Und die Weisheit, eines vom anderen zu unterscheiden.
Resilienz, so scheint es, hat sich zu einem Modewort entwickelt. Der Boom passt in eine Gesellschaft, in der Selbstoptimierung im Trend liegt. Zu beruflichem Erfolg und körperlicher Fitness soll sich innere Widerstandskraft gesellen. Die gesetzlichen Krankenkassen fördern unter bestimmten Bedingungen Resilienztrainings als Prävention. Seit 2016 stellt ein neues Präventionsgesetz mehr Mittel für Vorbeugung bereit. Ein neuer Blick hat sich etabliert, die seelische Gesundheit zu fördern, statt krank zu werden. Die Salutogenese statt der Pathogenese, sagen die Fachleute. Die Stärken statt der Schwächen zu betonen. Auch die Hirnforschung hat das Phänomen entdeckt. Das 2014 gegründete Deutsche Resilienzzentrum in Mainz untersucht, was genau diese innere Widerstandskraft ausmacht und wie sie sich messen lässt. Die Wissenschaftler fragen ihre Probanden darum beispielsweise täglich, welche Stresssituationen sie wie bewältigt haben und machen regelmäßig Aufnahmen des Gehirns.
Unser Ziel ist ja das Gehirn als Resilienzorgan, dass wir wirklich gucken, was sind so Mechanismen im Gehirn und wie kann man die trainieren und dass wir dann da wirklich Trainings entwickeln, um auch diese Gehirnfunktionen und Vernetzungen besser trainieren zu können.
Wissenschaftlich fundierte Trainings, die Resilienz messbar stärken. Damit will das Deutsche Resilienzzentrum vor allem berufliche Burnouts und Arbeitsunfähigkeit reduzieren. Isabella Helmreich.
Das ist ja heutzutage so ein ganz großes Problem, dass wir ganz andere Lebensformen haben, als es früher war. Also diese ständige Erreichbarkeit, der Umgang mit neuen Medien ist was wir erst lernen müssen. Und es hat sich auch gezeigt, auch so im Arbeitskontext, dass ganz viele Arbeitsunfähigkeiten sich die Menschen immer mehr wegen psychischen Erkrankungen krankschreiben lassen. Also dass sie einfach da Probleme mit haben, damit umzugehen. Und deswegen ist Resilienz so ein wichtiges Konzept, weil es ja quasi uns beibringt, wie können wir gut mit Stress umgehen.
Jemand sozusagen mehr oder weniger zu bedrängen, auch vom Arbeitgeber her, dass er immer funktionieren muss und dass er oder sie jetzt auch gefälligst diese Trainings zu machen hat, um zu funktionieren, das ist ja auch gegen die Menschenwürde, das ist gegen das Recht auf Selbstbestimmung. Und das ist in dieser ganzen Resilienzgeschichte natürlich eine relativ hohe Bedrohung, sage ich mal. Jetzt mal ganz krass ausgedrückt, wie resilient ich sein will, das bestimme ich selbst.
Luise Redemann, Psychoanalytikerin und Traumatherapeutin, hat das Konzept der Resilienz in die Psychotherapie eingeführt. Sie hatte bemerkt, dass auch schwer traumatisierte Patienten oft innere Ressourcen haben, die sie stärken und an die sie für die Heilung anknüpfen kann. Dafür braucht es vor allem eine Beziehung, ein Sich-Einlassen auf den anderen und Mitgefühl. Luise Redemann hat in der Traumabehandlung Bahnbrechendes geleistet. Heute gehört sie zu den schärfsten Kritikerinnen des Resilienzbooms.
Gut, und wenn man jetzt Resilienztrainings unter dem Aspekt sieht, dass man den Leuten dabei hilft, dass sie die Anzeichen erkennen und vielleicht dann auch freundlich mit sich sind und freundlich mit sich umgehen, soll mir das recht sein. Wenn man im Sinn hat, die Leute alle zum Funktionieren zu kriegen und überhaupt nicht mehr in Betracht zu ziehen, dass zum Menschsein auch Grenzerfahrungen gehören und leidvolle Erfahrungen, dann bin ich da nicht dafür.
Natürlich ist es sinnvoll, sagt Luise Reddemann, körperliche Krankheiten, Depressionen oder Burnouts im Ansatz zu erkennen und gegenzusteuern.
Der Wunsch ist auch verständlich, aber manchmal, finde ich, ist auch eine große Sinnhaftigkeit in solchen Auszeiten erkennbar. Und deshalb ist das ja auch alles so verkürzt jetzt. Ja, wenn man nur noch an Resilienz denkt und an Resilienzförderung und so tut, als wäre es möglich, dass Menschen nie mehr krank werden. Das ist Blödsinn. So paradox es klingt, es liegt eine Menge Segen auch in bestimmten Erfahrungen, die schmerzhaft sind. Das kann Menschen sehr, sehr weiterbringen.
Luise Reddemanns eigene Patientinnen und Patienten sind in der Regel nicht solche, die über ein bisschen Stress im Job klagen. Sie hat vor allem schwer traumatisierte Menschen unterstützt. Und ein Trauma, darauf legt sie Wert, ist eine Bedrohung für Leib und Leben, die eine massive seelische Verletzung nach sich zieht. Eine abgelehnte Bewerbung als Trauma zu bezeichnen, das bagatellisiere die wirklichen Opfer.
Resilienz ist natürlich viel mehr als irgendwie Freude am Leben haben. Resilienz ist auch Dinge aushalten. Man kann nicht mit allem fertig werden. Also manche Leute werden mit fast allem fertig, aber das gilt natürlich nicht für alle. Und das finde ich eben auch so fatal an diesem Resilienzboom, den ich ja jetzt eben seit gut 10 Jahren beobachte, dass das so ein bisschen nach dem Motto ist, wenn du nur deine Resilienzfaktoren alle förderst und erkennst und an dir arbeitest, dann kriegst du alles hin. Das stimmt nicht. Und das wird eben ausgenutzt von unserem neoliberalen System.
Shit happens. Ja. Das Leben ist nicht nur ein Ponyhof, leider. Manchmal passieren schlimme Dinge, ihr wisst das, jeder weiß das. Aber die Kunst ist es, das Beste draus zu machen. Und dafür steht das Wort Resilienz. Ich freue mich, einen herzlichen Applaus für Nico Denitis, den Resilienz-Experten hier im Vitalcenter Neuss.
Nicola Denitis gibt Resilienzkurse. Normalerweise für Unternehmen, heute hält er kostenlos einen Vortrag für Interessierte. Eine Handvoll Menschen hat sich an diesem Samstagnachmittag in Neuss eingefunden. Denitis war Informatiker und ehrenamtlicher Gesundheitsberater, bevor er auf Resilienz-Workshops umsattelte. Seine Trainings sind besonders authentisch, sagt er, weil er selber sein Leben lang Widerstandskraft beweisen musste.
Ich wurde mit einem Gendefekt geboren. Dieser Gendefekt führt zu einer chronischen Erkrankung, die unheilbar ist, fortschreitend. Also es können Folgeerkrankungen entstehen. So sagte man mir zum Beispiel, ganz gleich, ob es der IT-Job war oder die Gesundheitsberatung oder die spätere Tätigkeit als Resilienztrainer, irgendeine Form von Karriere kannst du vergessen. Und da sagte ich mir, nein, ich versuch's trotzdem. Und dieses trotzdem, damals wusste ich das noch nicht, in jungen Jahren, das ist Resilienz.
In der IT-Branche musste er seine Erkrankung, die Thalassämie, jahrelang verheimlichen, erzählt er, und das habe ihn depressiv gemacht. Da habe ihm das 7-Säulen-Modell der Resilienz geholfen. Die Opferrolle verlassen, die Situation akzeptieren, Verantwortung übernehmen, mit Optimismus an einer Lösung arbeiten, ein unterstützendes Netzwerk aufbauen, immer das Ziel im Blick behalten.
Wenn man das alles zusammen hat als Werkzeugkoffer, dann hat man auch ein Ziel, das man angehen kann. Dann packt man es an. Und wenn etwas schief geht, und das ist das Schöne an der Resilienz, aus dem Scheitern auch zu lernen, dann hat man keine Schuld, weil man gerade daraus am besten lernen kann.
Nicola Denitis Slogan ist stärker als stark. Damit spricht er auf seiner Homepage Führungskräfte in der Wirtschaft und Beschäftigte im Gesundheitswesen an. Was der medizinische Begriff Salutogenese bei den einen, sagt er, ist bei den anderen der ROI, der Return on Investment, also die Rendite, die das Kapital abwirft. Seine Coachings können Unternehmen als Fortbildungskosten von der Steuer absetzen. Die Rendite steigern, indem Mitarbeiter resilienter werden. Das klingt, als öffne es der Ausbeutung Tür und Tor. Mit ihm nicht, versichert Nicola Denitis.
Wenn man jetzt ein Resilienztraining bei diesem fiktiven Unternehmen ansetzt und dann beim Management in der Geschäftsführung sagt, das ist gut für dein ROI, für deinen Profit, so, dass wir die Mitarbeiter stärken. Sachen Zeitmanagement, Organisationsmanagement, Stressmanagement. Wir machen sie stärker und dann können wir sie besser durchheizen, böse ausgesprochen. So, das würde gehen, ja, aber das ist nicht Sinn der Sache. Das ist nicht Resilienz, das ist nicht ganzheitlich, das ist nicht umfassend genug. Denn dann kommt die Gesundheit. Und die Gesundheit besteht nicht nur aus physischen, sondern auch psychischen Aspekten. Weil das würde dann den ROI letzten Endes wieder schmälern, also diesen Profit. Wenn es darum geht, aus der Zitrone noch mehr herauszupressen. Dieses Angebot könnt ihr dann von mir nicht bekommen.
Was ich halt schwierig finde, wenn Leute glauben, also es gäbe jetzt dieses und jenes und das müssten jetzt alle machen und dann wären alle resilient. Das ist also nicht wahr. Aber ich meine, wer seriös ist, wird sowas auch nicht behaupten.
Einen ähnlichen Streit gibt es auch in der Entwicklungspolitik. Resilienz gilt vielen Akteuren plötzlich als Allheilmittel gegen Klimawandel, Kriegstraumata und Katastrophen. Thomas Gebauer, Geschäftsführer der Hilfsorganisation Medico International, ist ein vehementer Kritiker dieser Entwicklung. Er nennt Beispiele.
Also nehmen wir den Fall jetzt der befürchteten Anstiege der Meeresspiegel. Und als Projekte, die dann als beispielhaft vorgestellt werden, gilt dann tatsächlich das Anlernen oder Umlernen von küstennahen Bewohnern in Bangladesch von der Hühnerzucht zur Entenzucht, um sozusagen auf dann die ansteigenden Meeresspiegel gewappnet zu sein. Enten können schwimmen. Das hat eine gewisse Absurdität, beschreibt aber auch das Problem, um das es geht. Das andere sind dann zum Beispiel die amerikanische Armee, die in einem Comprehensive Soldier Fitness Programm inzwischen 125 Millionen Dollar bereitstellt, um alle, jeden Soldaten, jede Soldatin, die sie haben, in Resilienzprogrammen zu unterweisen, mit dem Ziel, sowas wie, das ist jetzt wörtlich, eine unbezwingbare Armee zu produzieren, an denen Soldatinnen und Soldaten dann die negativen Erfahrungen, die im Kampf stattfinden, abprallen und noch als Möglichkeit genommen werden, daraus Stärke zu gewinnen. Absurd.
Dabei ist auch Thomas Gebauer, selber Psychologe, kein Gegner von Resilienzkonzepten. Im Gegenteil, es sei absolut notwendig, die Widerstandskraft der Menschen zu stärken.
Wenn dieser Widerstand in Dienst genommen wird, um den Zerstörungsprozess, der in der Welt stattfindet, die katastrophale Tendenz abzusichern, dann wird es das Problem. Es ist letztendlich ein Eingeständnis, dass die alte Idee der Moderne, dass man die Risiken, die in der Welt und die Gefahren, die in der Welt existieren, reduzieren kann durch Politik, vorbei ist. Dass heute es nur noch möglich ist, sozusagen die Menschen an den fortgehenden Zerstörungsprozess anzupassen.
Dabei könnte die Förderung von Resilienz Gewaltprävention im weitesten Sinne sein. Sie könnte zum Beispiel Menschen davor bewahren, eine feindliche Lebenswelt verlassen zu müssen.
Im Falle von Flüchtlingen wissen wir, dass Menschen, die zum Beispiel ihre Lebensgrundlagen verlieren, in Afrika beispielsweise, weil sie hungern, weil ihnen die Möglichkeiten genommen werden, sich ausreichend zu ernähren. Hier wäre Resilienz tatsächlich sowas wie eine Förderung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Das wäre sinnvoll, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, indem man kleinbäuerliche Landwirtschaft fördert. Das ist aber genau das, was dem Konzept der globalisierten Agrarwirtschaft im Wege steht.
Resilienz also als ein Konzept, das Nachhaltigkeit unterstützt und nicht als eines, das Nachhaltigkeit ersetzt. Menschen werden auch weiterhin vor Hunger, Krisen und Kriegen fliehen. Sie legen dabei oft eine erstaunliche Resilienz an den Tag, mit der sie monate- und jahrelange Irrwege, tagelange Märsche, das lebensgefährliche Durchqueren der Sahara oder die Fahrt übers Mittelmeer meistern, mit dem Blick nach vorn und der Hoffnung auf Zukunft. Wie die Frau, die neulich zu Beshid Najafi kam. Die 50-Jährige hatte allein die Balkanroute bewältigt. Sie floh 5000 Kilometer aus dem Mittleren Osten vor einem gewalttätigen Ehemann, weil sie in ihrer Heimat keine Unterstützung bekam.
Toll, was? Echt, wie haben Sie geschafft? Wie viel Kraft haben Sie? Wo haben Sie diese Kraft? Und sie hat die ganze Zeit gesagt, ja, das war Leben dort. In so einer Situation war wie Sterben. Deswegen habe ich die Hoffnung, diese Zukunftsperspektive hat mir Hoffnung gegeben. Und ich habe es geschafft, aber wir waren viele. Sie hat auch gesagt, dass die zusammen in Gemeinschaft diesen Weg gegangen sind, hat auch sie sehr viel unterstützt und ihr geholfen. Aber auch immer in diese Zukunft denken und sagen, ich verändere meine Situation.
Beshid Najafi von Agisra, einer Beratungsstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen in Köln, kennt viele solcher Geschichten und ist immer wieder beeindruckt von der Resilienz der Frauen.
Dieser Optimismus, das heißt, ich möchte mein Leben verändern und ich versuche das. Und das ist sehr wichtig. Sonst, wenn die diese Optimismus oder diese Zukunftsziele nicht hätten, hätten die dann in Gewaltsituation geblieben. Hätten die einfach akzeptiert, was alles war, Krieg, Bürgerkrieg oder Gewalt innerhalb der Familie oder politische Gewalt, alles. Aber dann sagen, nein, ich möchte meine Situation verändern und ich versuche das für mich.
Für jeden Resilienzcoach müssten diese Flüchtlinge Beispiele wie aus dem Lehrbuch sein. Stattdessen werden sie, sofern sie es bis Europa schaffen, oft als Problem definiert. Und als lukratives Geschäftsmodell haben die meisten Resilienztrainer vorrangig Beschäftigte in Unternehmen oder Führungskräfte auf der Karriereleiter im Blick. Dabei kann Resilienz insbesondere die Schwachen stärken. Sie macht es leichter, erfahrenes Leid zu verarbeiten und kann auch verhindern, dass Menschen anderen Leid zufügen. Auch in der Therapie für Gewalttäter gibt es diesen Ansatz. Er heißt dort nur anders. Seine Urheber nennen das Konzept das Good-Lives-Modell.
Glückliche Menschen missbrauchen keine Kinder. Das sind Menschen, die haben Leid und Frustration in einem Übermaß. Und von daher brauchen sie in dieser Richtung Hilfe, mit ihrem Leben insgesamt besser fertig zu werden und auch ihr eigenes Leid und ihre eigenen Probleme besser versorgt zu bekommen.
Werner Meyer-Deters hat 20 Jahre lang Jungen therapiert, die anderen Kindern oder Jugendlichen sexualisierte Gewalt angetan haben. Sie müssen nicht nur lernen, keine Übergriffe mehr zu begehen. Sie müssen vor allem sozial kompetenter werden, tragfähige Bindungen entwickeln und lernen, ihre Bedürfnisse auszudrücken, ohne andere zu verletzen. Auch das beinhaltet Resilienz.
Dass sie also im Grunde auch ganzheitlich versorgt werden, dass ein Good-Life-Modell, so verrückt es vielleicht mal klingt, ausgerechnet, die sollen es verdienen, die sowas Böses tun. Dass ein Good-Life-Modell für diese Jungs eigentlich das Alternativste ist, um zu erreichen, dass sie zukünftig keine Kinder mehr missbrauchen.
Gegen Gewalt. Resilienz. Mehr als ein Modewort? Ein Feature von Beate Hinrichs. Es sprach Katharina Schmalenberg. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Peter Simon. Regie Matthias Kapuhl. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017. Kommende Woche endet unsere Reihe zum Umgang mit Gewalterfahrungen. Das Thema der Sendung: Was kann Therapie für Täter leisten? Download und Manuskript der Sendung finden Sie im Internet unter wdr5.de. Diese Sendung wird heute Abend um 22:30 Uhr wiederholt.
WDR 5